vom Buch Biblische Führung und Leitung. Heute das Thema große biblische Führer, der siegreiche Josua. Ja, Josua hatte viele Siege und wir können ja für unsere Arbeit in der Gemeinde auch viel von ihm lernen, obwohl wir hier nicht in Waffen greifen, aber das können wir im übertragenen Sinn für uns mitnehmen, werden wir gleich sehen. Ich lese den Vers Josua 1,6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Josua 1,6. Halleluja. Ja, Josua ist für mich persönlich ein starkes Vorbild. Bedeutet mir viel. Ich habe euch vielleicht schon erzählt, als mein Vater, mein Bruder und mich in Bus gesetzt hat. Und als der Bus noch ein paar Minuten vor dem Wegfahren stand, hat mein Vater in die Tasche gegriffen und hier die Losungen gelesen, hat gesagt, lasst uns noch einen Bibelvers lesen und hat er gelesen, Josua 1,9. Ne? Sei stark, sei mutig, weil der Herr ist bei dir. Ne?
1,6.
Ja, er hat den Vers Josua 1,9 gelesen. Das, was ich gelesen habe, ist Josua 1,6. Aber ist im gleichen Zusammenhang und es geht um das Gleiche. Gott sagt Josua, die Gefahren sind groß, sind viel, sind mächtig. Aber ich werde bei dir sein. Ja, und ich glaube, das können wir auf alle biblische Leiter und Führer, alle Älteste, alle Diakone, alle Pastoren, alle Menschen, die irgendwas in der Gemeinde tun, brauchen Stärkung, brauchen Mut. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber manchmal bin ich ja auch entmutigt. Manchmal denke ich, ich gebe auf oder so. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich denke, das ist ja nicht... niemand von euch wird jetzt vom Glauben fallen, wenn ich sage, dass ich nicht durchgehend, nicht immer, nicht zu hundertprozentig die ganze Zeit hundertprozentig ermutigt bin oder so. Ne? Bin meistens, ne? Das ist toll, ich freue mich, aber manchmal, ne? Wenn ich solche Texte lese, dann denke ich, danke Gott, Halleluja, ne? Weil da redet Gott mit mir. Er redet mit mir. Gott hat das dem Josua gesagt, weil er das brauchte. Ja, Josua war auch nur ein Mensch. Und er braucht dieses Wort auch. Ne? Sei mutig. Ne? Ich bin bei dir. Du wirst das tun. Du wirst das tun. Und auf Deutsch hat dieser Satz, du wirst das tun, ja eine doppelte Deutung. Ne? Meistens, wenn man so hört, du wirst das tun, wenn Eltern ihre Kinder sagen, ne? Du wirst jetzt deine Spielzeuge aufräumen, ne? Ist das mehr so ein Befehl. Du sollst das jetzt tun. Aber im Fall von Josua war das auch prophetisch. Ne? Du wirst das tun im Sinne, ich prophezeie, dass du das tun wirst. Ich sehe das in der Zukunft. Ich weiß, dass du das tun wirst. Versteht ihr? Ne? Ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, das zu tun. Und Josua sagt, ich das Zeug, das zu tun? Ne? Gott sagt, du hast das Zeug dazu. Ne? Und manchmal muss uns das Gott sagen. Ne? Du hast das Zeug dazu, für das zu erfüllen, was ich von dir verlange. Josua, ne, von ihm habe ich so vieles gelernt und hier auch seine Führungsprinzipien. Wie hat das funktioniert? Was können wir lernen? Punkt Nummer 1, er ist in Moses Vision eingestiegen. Ja, einsteigen, im Bus einsteigen. Nicht jetzt im Bus, wo mein Vater mich da gebracht hat, sondern im Bus im Sinne von gearbeitet mit Mose, mit alle anderen, die mit Moses gearbeitet haben. Mose hatte ja viele Mitarbeiter und Josua war eins davon und hat immer gelernt von Mose, immer geguckt, geschaut, was Mose gemacht hat, ihm geholfen und so. Am Anfang haben vielleicht die anderen gesagt, ja, dieser Josua, weiß, der ist so jung und so, ne, und so unerfahren, aus dem wird nie etwas und so. Ne. Aber er blieb dabei, er blieb am Ball, er hat immer gelernt, hat immer geguckt, immer gehorsam und wenn Moses irgendwas von ihnen verlangt hat, ne, hat er gesagt, ja, das tue ich, da mache ich mit. Ich bin dabei. Ich denke, so fängt es an. Ne? Und wenn man so sagt, Josua, das ist so für mich, ne? Ist das so? In meinem Fall, man denkt Josua, ne? Josua, wer ist schon Josua? Mose, ja klar, Mose. Aber Josua, Josua ist vielleicht so, ne? Man denkt, ja Josua, wer war schon Josua? Warum? Weil er nur zu Ende gemacht hat, was Mose angefangen hat. Und was Mose so angefangen hat, war so mächtig, ne? Die 10 Strafen, die Gott dem Pharao und den Ägyptern, mit denen Gott sie bestraft hat, ne? Man sagt so die 10, wie hieß das nochmal, ne? Plagen, die 10 Plagen und so, und durch das Meer gelaufen, das Volk und so, alles so, ne? Mächtig, so starke Bilder. Und bei Josua sind die Bilder vielleicht nicht so stark und deswegen geht so Josua ein bisschen runter. Aber Josua, der hat praktisch so viel gemacht wie Moses. Ich weiß nicht, ob ich hier gerecht bin, das zu sagen. Weil er, sagen wir so, die zweite Hälfte gemacht hat. Die zweite Hälfte. Er hat das gemacht, was Mose nicht geschafft hat. Mose hat irgendwann seine Grenze erreicht. Und Josua hat das vollendet. Er hat auch ganz viele Wunder erlebt. Und ich sage, ne, er hat sozusagen das Stockrennen zu Ende gebracht, gerannt. Dieses Stockrennen, dieses Bild müsst ihr vor Augen haben. Wenn ihr dieses Bild nicht vor Augen habt, dann sucht das im Internet, was das heißt. Ne, in den Olympiaspielen, da gibt es solche Stockrennen, wo einer rennt 100 Meter und dann hat er so einen Stock in der Hand und muss dem Nächsten diesen Stock weitergeben und der Nächste muss dann diesen Stock nehmen und weiterrennen. Und das ist ja sehr kompliziert. Das heißt, dieses Vorgang, ne? Diesen Stock wirklich korrekt, ne? Abnehmen und dann weiterrennen. Und wenn der Stock fällt auf den Boden, dann muss er, ne, zurück und diesen Stock aufheben und so weiter. Das ist ganz kompliziert. Deswegen ist ganz wichtig, das ganz perfekt zu machen. Und das hat Josua gemacht. Er hat den Stock sozusagen, ja, von Mose bekommen und weitergemacht. Interessant hier, dieser Vers, 5. Mose 31, 14. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, deine Zeit ist nahe, da du sterben musst. Rufe Josua und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. 5. Mose 31, 14. Ganz toller Vers. Ganz toller Vers. Ganz inhaltreich, weil ein paar Sachen, was ich betonen möchte aus diesem Vers, 5. Mose 31, 14, dass Gott zu Mose gesagt hat, deine Zeit ist nahe. Wie viele Menschen erkennen das? Wie viele Menschen erkennen, meine Zeit ist gleich vorbei, ich muss, ne, mich verabschieden? Wie viele Menschen erkennen das? Ich hatte so eine starke Erfahrung, als ich vor 2 Jahren hatte ich einen Kanal begleitet von einem Pastor, sehr alter Pastor, mehr als 70 Jahre alt war er. Und er war immer gut drauf. Und eines Tages erscheint er ganz in weiß gekleidet, was nicht normal war. Er war immer ja in Anzug und Krawatte, aber immer dunkel. Und eines Tages erscheint er mit einem weißen Anzug, ganz in weiß gekleidet und sagte, dieser ist mein letztes Video, dieses ist mein letztes Video und heute verabschiede ich mich von euch, weil meine Zeit gekommen ist. Und ich habe eine Gänsehaut bekommen und habe gedacht, was? Ne? Was meint er damit? Ne? Wird er jetzt sich das ein Leben nehmen vielleicht? Nein, ich denke nicht, ne? Weil er ist ein Pastor, er ist Christ. Ne? Oder ist das so mehr im übertragenen Sinn? Oder will er uns erschrecken oder so? Er hat 1000 Sachen gedacht. Ne? Und tatsächlich, 2 Tage später, ist er gestorben. Und das war so stark für mich, dass jemand kommt und sagt, das ist mein letztes Video, das ist ein Abschied, Gott segne euch, ne, wir sehen uns in der Ewigkeit. Und, ne, und dann tatsächlich 2 Tage später stirbt er. Ne? Ganz stark. Das passiert sehr, sehr selten. Und hier bei Mose geschah das so ähnlich. Gott hat zu Mose gesagt, deine Zeit ist nahe, gleich wirst du, ne, zu mir kommen. Deswegen musst du hier den Stab, ne, diesen Stock weitergeben. Dann ruft er Josua zur Stiftshütte. Die Stiftshütte war ja der Ort, wo Gott sich Mose offenbarte, wo Mose mit Gott sich unterhalte, wo Gott Gesicht zu Angesicht mit Mose geredet hat. Und er hat mit Josua geredet. ihm die Leitung des Volkes weitergegeben, ihn berufen. Ich benutze hier in diesem Text drei verschiedene Wörter für das Gleiche. Die Berufung Gottes. Gott hat Josua berufen. Gott hat Josua eine Vision gegeben. Dieses Wort in unseren Studien von Leiterschaft werden wir öfters hören. Vision, das heißt einen Plan, einen Ziel, einen Bild im Kopf von der Zukunft. Was soll er tun? Deswegen ein Plan. Ne? Das sind die Synonyme. Plan, Vision, Berufung. Synonyme. Sehr interessant, weil eines, was ich hier gemerkt habe, ich selber habe ja vieles gemerkt, hier, als ich Josua studiert habe. Josua hat ja eine Vision bekommen, eine Berufung. Führe dieses Volk ins Land hinein. Das war seine Berufung, das der Befehl Gottes. Und es war ja nicht willkürlich. Gott hat nicht gesagt, weißt du was, ich muss hier Josua irgendwas befehligen, deswegen, weißt du was, ich habe eine Idee, das Volk ins Land einführen. Nein, das war nicht so, sondern ne, das Volk stand da, das Volk war da, war aus Ägypten gegangen und jetzt ne, war ein nächster Schritt gefragt. Und dann sagt Gott, so, Josua, der nächste Schritt ist, das Volk ins Land zu führen und du wirst das machen. Ne? Das heißt, Josua hat diesen Plan bekommen für sein Leben. Dein Leben, Josua, wird von heute an darin bestehen, diese Aufgabe zu erledigen, das Volk ins Land zu führen. Und wenn man so betrachtet, ne, was war denn der Plan Gottes für Mose? Der Plan Gottes für Mose war, das Volk aus Ägypten zu befreien. Und ich könnte fast sagen, dass der Plan Gottes für Moses auch beinhaltet hat, vielleicht am Anfang, das Volk ins Land einzuführen. Weil ne, irgendwann hat Mose diesen Fehler gemacht. Ihr wisst, ne, auf dem Stein gehauen mit dem Stock. Und Gott hat gesagt, das solltest du nicht machen, du solltest den Stein ansprechen und so. Ne? Das hatte ja eine große Bedeutung. Und das war dann eine Sünde, ein Fehler, was Mose gemacht hat. Und deswegen durfte er das Volk nicht ins Land führen. Und deswegen dann denke ich, okay, der Plan am Anfang war, dass Mose das Volk ins Land führt. Aber egal. Man sieht, Gott hatte einen Plan, das Volk aus Ägypten zu retten und ins Land zu führen. Mose hat das nicht gemacht. Den ganzen Plan erfüllt, dann hat Gott halt Josua gerufen, den Plan zu vollenden. Und ich habe hier geschrieben, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Vision, Gott selber hat eine Vision, einen Plan, ein ne, Konzept. Was ist? Gottes Vision ist, ein Volk für sich zu schaffen, es zu vermehren, es aus Ägypten zu befreien, es ins Land einzuführen, es zum geistlichen Vorbild in der Welt zu machen, um den Glauben auf die ganze Welt zu verbreiten. In kurze Sätze, ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, ob es 2 oder 3 oder 4 Sätze waren, habe ich das hier zusammengefasst. Die ganze Geschichte von Anfang an. Gott hat ein Volk aufgestellt und dieses Volk befreit und ins Land geführt, damit dieses Volk den Glauben an Gott, das heißt nicht dieses Volk, aber durch dieses Volk, der Glaube an Gott über die ganze Welt verbreitet wird. Das war, ne, ist auch geschehen durch Jesus, was ja auch ne, Israelit war und so. Das ist dann auch geschehen. Das heißt, Gott hat diesen Plan, was über tausende Jahre geht. Und Moses war hat einen Teil dieses Plan erfüllt. Und Josua hat auch einen Teil dieses Plan erfüllt. Und Gott hat verschiedene Menschen gebraucht, um diesen Plan zu erfüllen. Wie Abraham, ne, war der Erste, war der Anfang dieses Volkes. Und dann ging es weiter. Jakob, Josef, Mose, Josua, David, Jesus, Paulus und so weiter. Er hat immer Menschen gebraucht. Und diese Menschen haben immer eine Vision bekommen, einen Plan bekommen. Aber, sehr wichtig, ne, über diese Sache mit Vision hatten wir schon eine Schulung. Aber hier möchte ich ein etwas Besonderes betonen über das mit dieser Vision, dass diese Vision ja ein Stück vom Kuchen sind. Diese Vision ist nie ein Kuchen für sich selbst, sondern ist immer ein Stück vom Kuchen. Das heißt immer eine Untervision der großen Vision, immer einen, ne, ein Ast vom Baum und nicht der ganze Baum. Versteht ihr? Das heißt, und so auch in unserem Leben. Wenn Gott sagt hier zum Beispiel, ich habe hier ein paar Beispiele genannt. Lass mal sehen, ich denke, das ist, steht auf der nächsten Seite. Ne, Gott hat hier verschiedene Berufungen für verschiedene Menschen. Einem sagt Gott, verkündige das Evangelium. Ne? Sagt, so und so, geh hin und verkündige das Evangelium. Ne? Dem anderen sagt Gott, sei ein Missionar. Ne? Baue eine Gemeinde auf. Oder dem anderen sagt er, geh hin und heile die Kranken. Ne? Oder dem anderen sagt er, lehre das Wort. Immer verschiedene Visionen, Lebensziele, ne? Planen, Lebenspläne. Aber diese, ne? Visionen sind immer ein Stück vom Kuchen. Der ganze Kuchen ist ja der Plan Gottes für die Welt. Das ist, müssen wir wissen, weil es gibt Leute, die denken, ne? Der Plan Gottes hat mit mir angefangen und wenn ich sterbe, hört der Plan Gottes auf. Ne? Versteht ihr? Das, es gibt Leute, die so ein bisschen ticken. Ne? Ich bin, ne? So besonders und so, ich bin. Ne? Ohne mich gäbe es die Welt gar nicht oder so, etc. Ne? Ja klar, niemand würde sowas sagen. Ne? Aber so im Grunde könnten einige so ein bisschen so denken. Deswegen lass uns fokussieren und denken, okay, ich bin ein Teil, ich bin ein Glied, ich bin, wie Paulus sagt, ein Glied vom Körper, ich habe meine Bedeutung, kein Glied vom Körper können wir verzichten, aber kein Glied ist auch der ganze Körper. Ne? Deswegen, diese Berufung von Josua hat mir das alles beigebracht. Josua hatte diese Untervision. So, jetzt ist das Volk da, vor dem Land, und jetzt soll es eingeführt werden. Ich teile mal das Leben von Josua in drei Etappen. Nummer 1, als junger Mensch, demütig Mose folgen und sich seiner Vision unterwerfen. Alles hat angefangen mit Demut, mit Mitmachen, Gehorchen, Hören, Lernen. Ne? Punkt Nummer 2, eine eigene Berufung bekommen. Das war der Punkt Nummer 2. Gott hat gesagt, komm, ne? Mose, gib den Stab Josua ab. Ganz wichtig. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo Gott sagt, so, jetzt bist du dran. So wie in meinem Fall, irgendwann vor 20 Jahren hat Gott gesagt, Rolf, geh hin und lehre das Wort, sei ein Bibellehrer. Ich kann das nicht erzwingen, wir können das nicht erzwingen. Wir können nicht sagen, Gott, gib mir jetzt eine Berufung oder so. Gib mir den Stab oder schick mir jemanden, der jemanden den Stab gibt. Das passiert irgendwann, aber ist nicht unter unserer Kontrolle. Wichtig ist, dass wir das hier machen. Demütig, immer lernen, immer warten und immer uns unterwerfen und so weiter. Und warten und irgendwann kommt Gott und sagt, so, jetzt bist du soweit, hier hast du einen Befehl. Und Nummer 3, sie bis zum Lebensende ausführen. Ja, ist auch nicht leicht, hier über 30, 40, 50, 60 Jahre immer das Gleiche zu machen. Ne? Immer die Bibel zu lehren. Ne? Ich lehre die Bibel schon 20 Jahre und irgendwann denke ich, nur Bibel lehren, das ist langweilig. Ne? Versteht ihr? Ne? Irgendwann, ne? Am Anfang habe ich gesagt, toll, wow, Bibel lehren, ne? Super, ne? Das ist toll. Ne? Aber irgendwann, nachdem ich ja tausendmal die Bibel gelehrt habe, ne? Aber okay, so ist es. Ne? Okay, Gott ist gut, er schickt uns immer neue Herausforderungen, er schickt immer neue Themen und so, ne? Neue Ideen. Ne? Aber okay, das heißt, bis zum Lebensende ausführen. Ne? Und wir hatten ja Jahr 2020 ist dann unser Pastor in Rente gegangen, der Pastor Dietmar. Und der war jetzt im letzten Gottesdienst, hat da gesessen, ne, auf dem Stuhl und zugehört. Ne? Und die Schwester, die den Gottesdienst geleitet hat, hat gesagt, wir haben hier unter uns, ne, der Pastor Dietmar, ne, der arbeitet noch in Teilzeit in der Gemeinde, aber heute wird er nicht predigen. Ne? Und viele würden sagen, nicht predigen, der Pastor, nicht predigen. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, nach dem Gottesdienst, du bist in Rente gegangen, aber du bist nicht in Ruhestand gegangen. Ne? Ein Christ geht in Rente, aber geht nicht in Ruhestand. Wenn wir alt sind, haben wir weniger Kraft. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Und ich bin ja gar nicht so alt. Man hat weniger Kraft. Man schafft nicht mehr so viel, wie als man jung war. Trotzdem, ne, will man immer was machen. Und der Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, meine Frau und ich, der hat gearbeitet bis zum letzten Tag seines Lebens. Er war fast 100 Jahre alt. 99 Jahre und 7 Monate. Und hat bis zum letzten Tag das Wort Gottes gepredigt. Nicht mehr vielleicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche. Versteht ihr? Ein bisschen langsamer getreten, aber trotzdem nicht aufgehört. Ja, gut. Nächste Überschrift, Kommunikationsfähigkeit. Ja, da können wir uns ein Stück abschneiden von diesem Kuchen auch, was Josua so drauf hatte, auf dem Kasten, die Kommunikation. Das hatte er gut beherrscht. Sich kommunizieren mit dem Volk. Das war total wichtig und das ist total wichtig, dass man sich gut kommuniziert mit, ne, wenn wir Leiter sind, sei es mit einer Gruppe oder der Gemeinde und so, dass man gut kommuniziert. Punkt Nummer 1, er gab klare Anweisungen. Okay, ist nicht immer der Fall, dass man die Gemeinde leitet wie ein Heer, ne? Das heißt ein Kapitän oder ein General eines Heers. Wenn Krieg ist, ne, dann stelle ich mir das so vor, die ganze Zeit, tue das, tue jenes, geh dahin, kämpfe dort und nimm diese Waffe und so, die ganze Zeit Befehle, 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 Befehle. So war es bei Josua, ne? Weil ja, es war Kampf, es war die Eroberung des Landes. Deswegen weiß er, aber trotzdem, ja, die Befehle müssen klar und deutlich sein. Wenn der General oder der Kapitän und so, Major oder wie die heißen, hier halbe Sachen sagen, nicht so klar und deutlich, sondern so ein bisschen, ja, vielleicht könntet ihr irgendwann mal hier eure Waffe putzen oder so, ne? Dann, ne, werden die Soldaten nie etwas machen, versteht ihr? Muss schon sagen, jetzt sofort Waffe putzen oder so, versteht ihr? Klare Anweisungen. Ne? Okay, ist ja nicht unsere Situation, wir sind nicht im Krieg und trotzdem sage ich aus eigener Erfahrung, es gibt manchmal in der Gemeinde Situationen, wo man Gefahren erkennt, wo man merkt, da geht die Sache nicht so, ne, glatt. Man muss jetzt was tun, was Konkretes und so fort. Wir können das nicht hier auf die lange Bahn schieben, ne? Und hier müssen wir handeln. Ist wichtig, dass wir merken. Manchmal muss es so sein. Nummer 2, er schätzte, verstanden zu werden. Ja, auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es gibt ja viele, ne, Menschen mit Autorität, sei es jetzt Gemeindeleiter oder hier in der Politik oder so, Bürgermeister etc., ne, die sich nicht kümmern, ob sie verstanden werden oder nicht, die irgendwas sagen und nachher, oh, warum haben die Leute das nicht getan, warum tut niemand, was ich sage oder so, warum, ne, läuft das alles krumm? Ja, weil Josua bemühte sich, zu hinterfragen, ob die anderen auch verstanden hatte, was er sagte. Er hatte die Sachen gesagt und nachher, ne, so geguckt, haben die Leute das auch verstanden, was ich gesagt habe. Ganz wichtig, ne? Deswegen hat das Volk ja auch meistens das gemacht, was Josua sagte. Weil er, ne, sich bemüht hat. Haben die Leute das verstanden auch, ne? Ganz wichtig in die Kommunikation, das Feedback, ne? Feedback. Nummer 3, er nutzte Bilder und Symbole. Beziehe mich hier auf Josua 4, 1 bis 9, wo diese Erzählung über diese Steine, Gott hat befohlen, diese Steine im Fluss Jordan zu stellen. Und Gott hat gesagt, wenn eure Kinder, wenn eure Enkelkinder irgendwann mal fragen, warum stehen diese Steine da im Fluss, dann könnt ihr, ne, erzählen, ja, weil einmal eines Tages haben wir diesen Fluss überquert. Und weil Gott dieses Wunder getan hat, das Wasser gehalten und so, und deswegen konnte das Volk überqueren, weil Gott so viele Wunder getan hat und uns in dieses Land eingeführt hat, ne, und so. Diese Bilder und Symbole. Und das können wir, ja, ich sag mal, die Welt ist, ne, ich habe Weltmeister in dieser Kategorie. Die Welt, die Medien zum Beispiel, hier Fernseher und alle anderen Medien, die sind, ne, Weltmeister in dieser Kategorie. Das heißt Bilder und Symbole. Das heißt, die Menschen Sachen ja in den Kopf reinzustopfen durch Fotos, durch Videos, durch Bilder, dass die Menschen sich an Sachen, Firmen, meistens Firmen erinnern. Das ist das Ziel der Werbung, dass Menschen da sich einprägen, oh, diese Firma ist toll, diese Firma ist gut, diese Firma ist günstig und so, die gute Qualität und so, dass das hier irgendwie hängen bleibt, ne? Durch die Bilder. Und Ungefähr die gleiche Idee steht dahinter, diese Steine, was hier Josua aufgestellt hat, dass man sich erinnert. Und Gott hat ja auch zum Beispiel hier das Passafest gegeben, als Moses das Volk aus Ägypten geführt hat, hat gesagt, ihr sollt dieses Fest jährlich feiern. Warum? Damit ihr euch erinnert. Ne? Erinnerung, diese sieben Feste und Zeremonien, was wir studiert haben im Heft Nummer 5, diese Feste und Zeremonien, damit man sich jedes Jahr, damit das Volk jedes Jahr sich erinnert, an was Gott so gemacht hat. Und wir haben heute zum Beispiel das Abendmahl, was genau das gleiche Ziel hatte. Jesus hat gesagt, tue das zu meinem Gedächtnis. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns an, was Jesus getan hat, wie er uns errettet hat. Das ist ja auch bildlich. Das heißt, Brot und Wein sind Bilder. Bilder von Jesus. Die symbolisieren Jesus. Die erinnern uns an Jesus. Und ja, wir können ja auch andere Bilder benutzen, wenn wir hier die Gemeinde schmücken, wenn wir hier schöne Blume hinstellen oder wenn wir alles schön organisieren, dass alles schön ist, dann hat man so ein gutes Gefühl. Oder hier hat mal ein Abendmahl gefeiert, wo dann so schön geschmückt war mit Trauben oder mit Gerben oder so, ne? Dann hat das so eine Erinnerungsfunktion, so ein Bild, wo man irgendwie, das erweckt irgendwas, ein Gefühl in uns, solche Bilder. Klar muss man ja aufpassen mit Götzendienst, ne? Weil Bilder können leicht ausrutschen zum Götzendienst. Bilder von Heiligen oder sowas, das geht nicht. Ne? Aber ich meine so andere Arten von Schmuck, von Bilder, von Beschmückung, von Ambiente und so. Oder wenn wir hier ein Kreuz zum Beispiel haben vor der Gemeinde oder so, das ist ja auch ein Bild, was uns zeigt, oh, hier ist eine Gemeinde oder so. Ne? Oder uns erinnert an der Auferstehung Jesu und so weiter. Und auch seine Kommunikationsfähigkeit, Punkt Nummer 4, ganz wichtig. Ich wollte nur 3 Punkte machen, weil ich weiß, mehr als 3 Punkte kann man sich nicht merken. Aber Punkt Nummer 4 war total wichtig. Reden. Ja, wenn man denkt an Kommunikation, denkt man an jemand, der redet. Im Radio oder eine Predigt hält oder so. Kommunikation, reden. Und okay, es gibt Leute, die reden und bla 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 und am Ende hört man gar nicht mehr zu. Aber Josua war nicht so. Josua hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der Menschen zu fangen. Er konnte das gut tun und die Menschen zu beeinflussen. Und sagen, Leute, guck mal, ne? Weil er hat manchmal gemerkt, dass das Volk entmutigt war. Manchmal hat er gemerkt, oh, die Leute sind ein bisschen müde, haben keinen Bock mehr zu kämpfen oder so. Und was hat er dann gemacht? Eine Rede gehalten, wie vielleicht so die Könige irgendwann in der Geschichte das auch gemacht haben, vor den Soldaten, vor dem Kampf oder so. Hier eine Rede gehalten und seid tapfer oder so. Ne? Und der Tapfere unter euch wird belohnt oder so. Ne? Okay, und so ähnlich Josua hat gemacht, hat das Volk ermutigt. Und was hat er gemacht? Leute, wir werden kämpfen. Und was sagt uns, dass wir diesen Kampf gewinnen werden? Es gibt vieles, was dafür spricht. Zum Beispiel die Kämpfe, die wir schon früher gekämpft haben. Die haben wir alle gesiegt. Und guck mal die Wunder, die Gott gemacht hat. Guck mal, wie Gott hier Jericho zerstört hat. Oder guck mal, wie Gott uns durch das Meer geführt hat und so weiter. Ne? Wir werden siegen. Gott wird uns den Sieg geben. Und dann war das Volk wieder ermuntert. Und so ähnlich, ne, wenn wir merken, die Gemeinde, die geht's, ne, die Leute in der Gemeinde sind ein bisschen müde im Glauben sozusagen, müde vom Glaubensweg, ne, dann hier eine Rede halten, ermuntern, Leute, lasst nicht nach vom Glauben. Ne, das zu ermuntern ist ja eine wichtige Aufgabe. In der Bibel steht es oft, ermahnt euch gegenseitig zum Glauben. Ermahnen. In Epheser 4,11, so einer meiner Lieblingsverse, einer meiner 1000 Lieblingsverse, ne? Da steht, ne, Gott hat in der Gemeinde gestellt, Apostel, Propheten. Und diese Propheten, was sind die Propheten? Wir haben viele Aufgaben, aber eine dieser Aufgaben ist, das Volk zu ermuntern. Bleib beständig am Glauben. Ne? Fällt nicht ab. Gut, nächstes Thema, Wege zum Sieg. Zwei Wege, zwei wichtige Wege zum Sieg. Zwei wichtige Wege. Wenn wir uns so die Frage stellen, was tun wir, wenn wir siegen wollen? Wie können wir siegen? Die meisten, schätze ich, würden sagen, ja klar, wir müssen kämpfen. Ne? Es würde einige dann auch geben, die sagen, nee, wir müssen beten. Wir müssen beten und Gott wird für uns kämpfen. Und genau diese zwei Arten zu siegen, werden ja auch im Buch Josua beschrieben oder hat Josua angewendet. Sein erster großer Kampf, Jericho, habe ich genannt. Der Sieg ohne Kampf, Josua Kapitel 6, Vers 16 lese ich. Und beim siebten Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sprach Josua zum Volk, erhebt ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Josua 6, 16. Gott hat euch die Stadt gegeben. Gott hat für euch gekämpft. Und manchmal war das so in der Bibel, dass Gott für das Volk gekämpft hat. Wie im Falle dieser Aussätzigen da, die morgens früh die Stadt verlassen haben, gesagt, ja, wir sterben vor Hunger. Weißt du was? Wir gehen zu den Feinden, zu den, ne? Und ergeben uns. Und hoffentlich lassen sie uns am Leben oder so. Und dann sind sie gegangen und haben gesehen, die Feinde hatten das Lager geräumt. Die Menschen hatten gebetet, Gott hat ein Wunder getan. Manchmal hat Gott das gemacht, ein Wunder gemacht. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Manchmal beten wir und Gott siegt, indem wir zugucken. Wir gucken und Gott tut das. Aber wer soll aufpassen, um das nicht durcheinander zu bringen und nicht auf dem falschen, auf der falschen Idee kommen zu denken, dass es immer so sein wird, dass Gott das so versprochen hat. Gott hat nicht versprochen. Gott hat nicht versprochen, du wirst immer nur beten und Gott wird immer siegen und du wirst immer zugucken. Nein, 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 nein. Wenn ihr euch an den ersten Vers erinnert, was ich gelesen habe, ne? Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Ne? Sei stark und mutig. Gott hat nicht gesagt, bete, ne? Steige auf den Berg und bete die ganze Zeit und alles wird gut gehen. Nein, er hat gesagt, sei stark und mutig. Die meisten Siege wurden vom Volk Israel errungen durch Kampf. Kampf mit Waffen, ganz normale Waffen, mit Schwert, ne, und so weiter. Die mussten kämpfen. Ja? Die mussten kämpfen. Die mussten kämpfen, ja. Und was bedeutet das für uns? Müssen wir jetzt ein Schwert kaufen oder so, ne? Interessant, dass Jesus zu den Jüngern gesagt hat, nehmt eure Schwerter oder so. Und Petrus, ne, wollte hier den Markus den Kopf abhauen. Ne? Okay, aber Kommentar zur Seite. Ne? Übertragen auf unsere Realität. Weil dieses Eingehen im verheißene Land bedeutet ja für uns übertragen die Errettung. Moses hat das Volk aus Ägypten geführt. Und das bedeutet für uns, als wir uns bekehrt haben, haben wir die Weltlichkeit verlassen. Die weltliche Art und Weise zu leben, zu handeln, haben wir, ne, wurden wir befreit. Gott hat uns befreit von der Sünde. Und das bedeutet vom sündhaften Lebensstil. Ne, nicht nur von der Schuld der Sünde, sondern auch vom sündhaften Lebensstil. Das dürfen wir nicht trennen. Das hat Moses gemacht. Er hat uns, ne, herausgenommen. Und Josua hat das Volk ins Land geführt. Das heißt, in der Errettung heißt, ja, wir müssen ja das Land, die Errettung, das Leben mit Gott, den Heiligen Geist, ne, wir müssen das auch bekommen. Das sind ja, kann man sagen, die zwei Seiten der gleichen Medaille, ne, dass man das Böse lässt und das Gute tut. Ne, das heißt, dass man nicht mehr dem Teufel dient, sondern Gott dient. Das geschieht gleichzeitig. Das ist wie man, wenn man sich wendet. Man wendet sich und, ne, unsere Brust, die wendet sich in der anderen Richtung, aber auch unser Rücken wendet sich. Das heißt, in zwei Sachen, die geschehen gleichzeitig. Und wenn man sich fragt, ja, ist die Errettung denn nicht umsonst? Ne? tut unsere Rettung ja nicht Gott alleine. Jein, weil die Errettung wird uns ja geschenkt, wenn wir an Jesus glauben. Jesus ist für uns gestorben. Wir haben nicht bezahlt, dass er für uns gestorben ist auf das Kreuz. Okay, das ist schon logisch, aber es wird ja in der Bibel betont, dass wir, wenn wir die Errettung bekommen haben, die auch nicht mehr loslassen, die festhalten, dass wir sie in Besitz nehmen. Aber die hört uns schon. Aber ihr versteht ja, wir können ein Geschenk bekommen. Wir können hier ein Geschenk bekommen. Aber wir können es vielleicht fallen lassen. Versteht ihr? Jemand kann sagen, hier, ich schenke dir hier ein Kilo Gold. Aber wenn wir das in der Hand haben, können wir das fallen lassen. Deswegen sind das ja zwei Momente. Ja, die Errettung bekommen, okay, aber die müssen wir festhalten. Hier Lukas 13, 24, Philipper 2, 12, Matthäus 12, 43 bis 45. Es gibt ein Sprichwort, was sagt, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Das heißt, die Errettung bekommen, die Errettung haben und sie zu, die Errettung haben und die Errettung bekommen. Oder das ewige Reich, als Geschenk bekommen, aber das dann wirklich da reingehen. Oder wie, ich könnte hier als Beispiel nennen, wenn jemand viel Geld erbt, geschieht manchmal, dass jemand, eine reiche Tante gestorben ist, ohne Kinder, und dann bekommt jemand da, sagen wir, 100.000 Euro. Und dann ist es ja sehr gefährlich, weil was leicht kommt, geht auch leicht. Das wisst ihr, Die meisten Menschen, es gibt sogar eine Statistik, Isaias kann mich nachher, nachdem ich ja aufgehört zu reden, mich korrigieren. Es gibt, falls ich falsch lege, es gibt eine Statistik, die beweist, dass die meisten Menschen, die im Lotto gewinnen, nach ein paar Jahren ärmer sind, als bevor sie im Lotto gewonnen haben. Und es geht darum, was leicht kommt, geht auch leicht. Und deswegen heißt es so, man muss unser Besitz in Anspruch nehmen. Es reicht nicht, dass ich etwas besitze, sondern ich muss das auch festhalten. Gott hatte dem Volk das Land versprochen. Er hat gesagt, das Land gehört euch. Ja, aber das Volk musste auch ins Land und das erobern und sagen, das Land gehört mir. Hier, her damit. Versteht ihr? Her damit. Ich lese mal Josua 18,3. Und Josua sprach zu den Söhnen Israels, wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht und das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat? Josua 18,3. Versteht ihr? Josua hat gesagt, Leute, warum seid ihr so lahm? Warum seid ihr so faul? Warum seid ihr so, warum habt ihr so wenig Mut? Gott hat euch dieses Land geschenkt und was tut ihr? Ihr guckt nur zu und ihr denkt, das alles muss euch auf den Schoß fallen. Nein, bewegt euch, nehmt die Waffen und sagt, her damit. Geht zu den Kananitern und hat gesagt, dieses Land gehört uns. Gott hat uns dieses Land gegeben, deswegen wett mit euch, raus mit euch. Aber viele Israeliten haben, nein und so. Und Josef hat gesagt, hört auf damit. Nehmt das in Besitz, es gehört euch, jetzt müsst ihr euch das, ihr müsst das jetzt ergreifen. Und Josua hatte hier drei Methoden benutzt, um das Volk zu ermuntern. Nummer 1, er betont, dass Gott die Eroberung befohlen hatte und den Sieg versprochen. Das hat er benutzt, um das Volk zu ermuntern. Nummer 2, er ermunterte das Volk, indem er oft über vergangene Siege redete, wie Gott sie geholfen hatte. Er hat gesagt, Leute, das Land gehört uns, kämpft für das Land, guck mal, wie Gott andere Siege schon gegeben hat. Und Nummer 3, er bat sich selbst als Vorbild eines mutigen Kämpfers. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr so lahm seid, aber ich nicht, ich werde kämpfen. Das Land gehört mir, ich werde das in Besitz nehmen. Halleluja. Gut, Josua war auch nicht der Superman, der Perfekte, der Jesus Christus, obwohl er ja Jesus Christus symbolisiert in ganz vielen, aber er hatte auch ein paar Fehler gemacht. Fehler Nummer 1, naiv und gutgläubig sich mit Feinden verbündet. Er wurde betrogen. Die Gibeoniten haben Josua betrogen, weil Josua so gutgläubig war, gutherzig war. Und da müssen wir auch aufpassen. Wir als Christen tendieren dazu, gutgläubig zu sein. Und unter Christen gibt es viele, die sich, ne, die nett sind und so weiter, aber gebraucht werden vom Feind, um die Gemeinde zu stören. Auf Portugiesisch sagt man von diesen Menschen Atribulados. Menschen, die nie zur Ruhe kommen. Menschen, die immer irgendwo was finden, wo sie da nörgeln müssen. Versteht ihr? Okay. Nummer 2. Auch in Zukunft braucht das Volk gute Führer. Und Josua war mutig und alles, aber er hat gedacht, er hat nicht den ganzen Kuchen gesehen, sondern nur sein Stück. Er hat gedacht, das Ziel ist erreicht, die Aufgabe ist erledigt, wenn das Volk ins Land eingeht und dann ist alles gut. Aber nein, das hat er falsch eingeschätzt. Das Richtige wäre zu denken, wenn Josua gedacht hat, guck mal, ich werde das Volk ins Land einführen, die Zeit wird vergehen und ich werde irgendwann auch mal sterben, wie Moses gestorben ist. Und dann wird dieses Volk weiterhin einen guten Führer brauchen. Einer, der vor dem Volk steht und das Volk im Glauben ermutigt, weiter zu kämpfen und weiter das Land in Besitz zu nehmen. Aber er hat sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und deswegen hat er, ich sag mal so, hat Josua kein Josua hinterlassen. Moses hat Josua hinterlassen, aber Josua hat kein, ne? Nachfolger hinterlassen. Das war ein großer Fehler. Nach wenige Jahre später, als nachdem Josua gestorben ist, ist das Land in Chaos versunken. Nummer 3, gute Evangelisation, aber zu wenig Lehre. Ja, okay, damals redete man nicht über Evangelisation und Lehre, aber ich vergleiche das mal so. Das, was Moses gemacht hat mit Evangelisation, die Menschen aus Ägypten zu führen. Das heißt, dass Menschen, na, was ist Evangelisation? Dass Menschen merken, dass sie sich aus der Sünde, aus der Welt bekehren sollen. Ne? Und was ist die Lehre? Ist die Jüngerschaft, dass die Menschen dann, nachdem sie ins verheißene Land gegangen sind, das heißt in die Errettung, in der Gegenwart Gottes gegangen sind, dass die dann auch dort bleiben. Und das ist die Jüngerschaft, die Lehre. Und deswegen sage ich, dass Josua hier, ne, okay, er war ein Jüngermacher, er hat so ein bisschen Jüngerschaft gemacht, so am Anfang, aber was er gemacht hat, hat nicht wirklich gehalten. Interessant, dass ja ganz am Anfang vom Buch Josua steht, lehre dieses Buch, bleib fest an dieses Buch. Und irgendwie hat Josua es nicht geschafft, dass das Volk das Buch gelernt hat. Dass da irgendwie so ein System entwickelt wurde, wo den Menschen das Wort Gottes systematisch beigebracht wurde. Das hat Josua nicht geschafft. Gut, um zuletzt noch 2 Minuten, haltet mich, hab ein bisschen Geduld. Das letzte Thema, das Reichtum der Führungsstile. Auch ganz wichtiges Thema, ne, weil viele denken, ja, mein Führungsstil ist das Beste, ist das Perfekte. Wie ich die Gemeinde leite, ne, sollten alle Menschen nachmachen. Ne? Aber wenn wir da hier gucken, hatte Mose und Josua ja völlig verschiedene Führungsstile. Und das war ja auch gut so. Warum? Weil es ging um 2 völlig verschiedene Situationen. Moses hatte ja ein Volk, was versklavt war unter dem Pharao und sollte rausgerissen werden von dieser Situation. Das war das, ne, dafür braucht man einen bestimmten Führungsstil, um das zu schaffen. Und Josua, der war vor eine ganz andere Situation. Er hatte das Volk, was befreit wurde, was jetzt in der Wüste war und jetzt ins Land reingehen wollte. Völlig andere Situation verlangen andere Führungsstile. Und deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass Josua völlig anders, ne, war als Leiter und Führer als Moses. Normal. Und so ist es auch heute. Das heißt, ne, in der Gemeinde. Jede Gemeinde ist anders. Jede Gemeinde, ne, hat andere Probleme. Und deswegen braucht ja jede Gemeinde einen anderen Führungsstil. Ein bisschen anders. Nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Manchmal, ne, es gibt Gemeinden, in denen man ja vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir so, ne, wie autoritativ sein muss. Wo viel Durcheinander ist, wo viel Klatsch und Tratsch ist. So, wo man sagen, auf den Tisch hauen muss und sagen, so, Schluss damit. Oder so, wie Paulus ne, 1. Korinther zu den Korinthern geschrieben hat. Ne, das ist jetzt mir zu viel. Ne, was da los ist, ne, hört damit auf. Ne. Aber es gibt dann vielleicht andere Gemeinden, wo der Ton ja ein ganz anderer sein muss. Versteht ihr? Ja, man muss sich anpassen. Man muss gucken, was habe ich vor mir? Welche Probleme habe ich vor mir? Und so weiter. Gut, ich lese ne, die drei Fragen zur Überprüfung, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, nenne die vier Methoden, die Josua benutzte, um mit dem Volk zu kommunizieren. Nummer 2, was können wir aus Josuas Fehler lernen? Und Nummer 3, warum bedarf die Gemeinde Führer mit verschiedenen Führungsstilen? Amen. Halleluja. Gott segne euch.